Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sie war bereits vor einem Jahr meine Gästin hier im Podcast und hat uns damals eine wundervolle Folge geschenkt. Mit ihren Aussagen hat sie mich sehr zum Nachdenken gebracht und nachhaltig meine Sicht auf einige Themen verändert. Heute darf ich sie erneut hier bei mir begrüßen. Ich freue mich total auf unser Gespräch und deine zweite Folge hier bei The Pet Food Family, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Conny Sporer. Hi Conny.
Hi.
Schön, dass du erneut hier bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke. Kann nicht so schlimm gewesen sein das letzte Mal, ne? Ich glaube, es ist ziemlich genau ein Jahr her, wenn ich mich richtig erinnere.
Es ist ziemlich genau ein Jahr her. Und ich weiß es noch sehr genau. Ich saß in Köln in einem Hotelzimmer, als wir aufgenommen haben. Und wir haben noch kurz nach der Aufnahme gesprochen. Und du hast mir da für mich sehr, 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 sehr wichtige Dinge gesagt, die mit einem Jahr Rückblick bei mir sehr, sehr vieles in meiner Sichtweise und auch in meiner Haltung, glaube ich, verändert haben. Und dafür wollte ich dir einfach mal sehr danken.
Oh, wie schön. Danke. Ich finde das immer gut, wenn man Spuren hinterlässt. Oh, jetzt wird es richtig pathetisch.
Sehr tiefe.
Schön. Danke.
Wirklich. Wirklich. Und das war mir, als du das damals gesagt hast, war mir das noch gar nicht so klar. Aber du hast so zwei, drei Sachen gesagt, die mich wirklich nicht mehr losgelassen haben. Jetzt werden sich hier alle fragen, was das war. Das werde ich natürlich nicht sagen.
Ja, das ist jetzt echt gemein eigentlich, ne?
Aber das hat mir extrem viel bedeutet und hat extrem viel verändert. Deswegen bin ich sehr gespannt, was heute passiert.
Ja, ich auch.
Wie war dein letztes Jahr?
Sehr, sehr abwechslungsreich, aufregend, toll. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe aber trotzdem immer wieder so am Ende des Jahres beziehungsweise Anfang des Jahres immer so einen Moment, wo ich, also da nehme ich mir die Zeit, um das zu reflektieren und schaue mir auch dann die Ziele so vom letzten Jahr an, die ich so hatte, also sowohl privat als auch beruflich. Und mache quasi die Pläne auch für dieses Jahr oder fürs kommende Jahr. Und spannenderweise habe ich dann für dieses Jahr eigentlich viel mehr festgelegt, viel mehr Ruhe reinzubringen. Ich merke dann schon, dass so diese aufregenden Jahre dann schon auch sehr, sehr anstrengend sind und dass es für mich immer total wichtig ist, auch mal dann so eine Verschnaufpause zu machen und das zu genießen, was man dann halt schon erreicht hat oder was man bewegen konnte und so weiter.
Was konntest du bewegen?
Ja, also an erster Stelle, weil das gibt mir halt so wahnsinnig viel, ist tatsächlich, steht so das Tierschutzthema. Das hat aber auch damit zu tun, dass es am Jahresende nochmal so ein richtiges Highlight für mich gab. Es war tatsächlich so, dass wir relativ spontan gesagt haben, so, es ist kalt, es sind jetzt 50 Welpen in einem Tierheim in Rumänien, das Free Emily Tierheim, das wir ja mit Pfotenherz auch unterstützen. Da wurden eben, also aus verschiedenen Gründen sind da auf einmal 50 verschiedene Welpen gelandet und es war einfach, also die saßen wirklich gestapelt aufeinander, das war halt unmöglich und das ist natürlich auch mit Welpen immer gefährlich, auch wegen Ansteckung und so weiter. Man hat das natürlich bestmöglich versucht, alles zu isolieren, aber irgendwann geht der Platz aus und es gibt ja seit Jahren auch so ein Projekt mit einem Welpenhaus, das quasi als Rohbau schon da stand, aber einfach nie fertig wurde, weil dann irgendwie Arbeiter einen Stich gelassen haben. Und man muss auch sagen, die machen ja selber dort sehr viel, aber das Tagesgeschäft, das raubt einem einfach alle Zeit und Kraft. Und das ist dann so schwierig, so Projekte voranzutreiben. Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, also so einen Aufruf gemacht und habe gesagt, hey, wir brauchen jetzt Handwerker, die spontan in der Vorweihnachtszeit, da hat man ja so wahnsinnig viel Zeit, Bock hätten, da mitzukommen. Und die müssen aber auch, also da geht es jetzt nicht nur darum, nicht zwei linke Hände zu haben, sondern die müssen echt auch Sachen können. Und es gibt ja so Allrounder. Und dann haben sich tatsächlich zwei ganz tolle junge Männer gemeldet, die die da mitgekommen sind. Und wir haben da, glaube ich, in 3 Tagen einfach quasi durchgearbeitet und haben dann tatsächlich diese Welpen da einziehen lassen können. Das war einfach für mich das absolute Weihnachtswunder, wirklich.
Was sind das für Menschen, die sowas machen?
Für mich war das ja natürlich auch so, wie soll ich sagen, ein gewisses Risiko. Ich habe da einfach Wildfremde, also zumindest einen im Auto mitgenommen, der andere kam aus Deutschland und ist hingeflogen. Ich glaube, dass das wirklich Wichtigste, weil das hat man einfach nicht so am Schirm, ist, für diesen höheren Zweck zu helfen. Also man kann da auch, also man kann da fast nicht mal sagen, ich bezahle Arbeiter, weil die dorthin kommen und sagen, hey, was sind das, wie ist denn das da verlegt worden und wie ist das alles, also alles sehr, sehr, ne, kannst du eh vorstellen, alles sehr, sehr unprofessionell, weil das ja oft dann eben billige Arbeitskräfte waren oder das teilweise schon alt ist und man das nicht mehr so macht und so weiter. Das heißt, wenn da jetzt jemand kommt und sich erstmal so 2 Tage drüber beschwert, wie das da alles verlegt ist und wie das aussieht, das geht nicht. Also es muss wirklich jemand sein, der einfach sagt, hey, okay, es ist jetzt so, wie es ist und wir machen das Beste draus und wir können auch jetzt nicht eben alles nochmal abreißen und neu machen, sondern wir müssen das halt nehmen, was ist. Und das ist tatsächlich nicht so leicht, dass man gute Arbeitende findet, die aber gleichzeitig eben auch das so ein bisschen relativieren können. Und das war ein Riesenglück, weil es hat einfach gepasst. Dann noch dazu, das war für mich auch so heikel, waren das ja 2 Männer, die sich nicht kannten. Und manchmal ist es ja, dann denke ich mir so, ne, wenn man so Arbeiten macht, dann glaubt der eine, das besser zu machen oder zu wissen und so. Und das hat einfach so super gepasst. Und es war so schön, das möchte ich halt auch jetzt als Message nochmal mitgeben. Es ist einfach so cool, weil man da im Tierschutz einfach Menschen trifft und kennenlernt, die man sonst nie getroffen hätte und auch selber eben, also sich Menschen eben verbinden und man dann über eben diese gemeinsame Tätigkeit so zusammenwächst. Es ist ein bisschen so wie im Dschungelcamp, glaube ich, kann man sich das vorstellen, ne? Weil ja auch die Bedingungen halt sehr hart sind. Es ist dann kalt und es sind lange Nächte, weil man eben dann bis in die Nacht durcharbeitet und so. Und es ist so schön, weil man kümmert sich umeinander und wir haben immer geguckt, dass gute Stimmung ist und dass ein bisschen Musik läuft und so. Und es war einfach dann so nett. Wir waren dann richtig, also ich glaube, wir haben auf der Rückfahrt ein bisschen geheult auch alle, weil wir dann so beseelt waren und uns alle irgendwie so geöffnet haben und so vertraut waren. Es war einfach fantastisch. Und das war für mich dann so ein schönes Abschlusshighlight neben den ganzen anderen tollen Dingen, die eben da auch noch im Tierschutz passiert sind. Vergesst das ja auch immer so übers Jahr dann wieder, aber das war schon eine richtig tolle Sache, ja.
Crazy. 2 Leute, die man vorher gar nicht kennt und danach hat man so eine Erinnerung, die, so wie du es sagst, so tief ist, ohne wahrscheinlich, dass man sich wirklich kennengelernt hat. Also, ne, wenn man jetzt über Fakten nach dem anderen fragt, wirst du da wahrscheinlich wenig sagen können. Und trotzdem wird man das Gefühl haben, dem anderen sehr, sehr nah zu sein.
Voll. Voll. Also das ist auch sowas, das verbindet, das ist dann so ein Erlebnis, das verbindet so für immer. Also es sind richtig quasi Freunde geworden für mich, weil wir eben immer diese Erinnerung gemeinsam haben. Das ist einfach schön.
Warst du dabei, als die Welpen dann eingezogen sind?
Das habe ich tatsächlich dann um 2 Tage nicht geschafft, aber ich war hautnah mit Videos dran und so und das war halt super schön. Aber ein kleiner Wermutstropfen, den ich jetzt auch realistisch sagen muss, weil man das dann oft vergisst, ne? Man denkt dann so, okay, jetzt kann ich mir die Hände abputzen, das ist alles fertig und die Hunde sind jetzt eingezogen und irgendwie eine Woche später hat uns dann der Tierheimleiter geschrieben und der würde nie jammern oder irgendwie mal sagen, er kann nicht mehr. Und da kam aber dann so eine Nachricht im Sinne von, hey, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und das hatten wir, glaube ich, alle auch nicht so am Schirm, weil natürlich jetzt viel mehr Fläche da ist, die sauber zu machen ist, ne? Also quasi, das sind auf einmal, ich kann gar nicht sagen, wie viel das war, also ich schätze jetzt mal so 60 Quadratmeter oder so nochmal dazugekommen, die halt zu reinigen sind und wo alles nochmal irgendwie, ja, sich einfach auf größere Flächen verteilt. Und er hat gesagt, er weiß halt nicht, wie er das machen soll. Und deswegen ist es da so wichtig. Und dann war ich auch froh, dass das jetzt nur so 2 Wochen waren, die er irgendwie überbrücken musste. Aber dass wir ja wirklich dann geschafft haben, dass es halt so einen Helferkalender gibt und wirklich nur durch die freiwilligen Arbeit, also an der Stelle auch gerne wieder ein Aufruf dafür, nur das eben gemeinsam bewältigt werden kann.
Machen wir einen richtigen Aufruf daraus. Wen sucht ihr konkret?
Also im Prinzip suchen wir Menschen, die Lust auf Hunde haben, die auch ein bisschen trauen, sich was also anzupacken. Es ist natürlich einfach, ne, wenn man da morgens reinkommt und da haben so 10 Welpen ihre Geschäfte verrichtet und so, da muss man das halt auch ein bisschen aushalten. Aber ich muss ehrlich sagen, da gab es auch noch niemanden, der gesagt hat, nee, das schaffe ich nicht, ich drehe um. Irgendwie gewöhnt man sich auch dran. Aber es geht halt darum, wirklich, also letztendlich sind es einfache Arbeit. Man muss natürlich ein bisschen körperlich in der Lage sein. Also wenn man jetzt sagt, ich habe eh ständig Rückenschmerzen, ist es wahrscheinlich nicht optimal. Aber sonst muss man jetzt auch nicht super sportlich sein dafür. Es geht darum, wirklich jemanden, also dass es jemand ist, der eben da sich nicht scheut, eben auch mal Kacke wegzuräumen, mal aufzuwaschen, die Hunde zu füttern, das Wasser zu wechseln. Das war's eigentlich schon. Nur dadurch, dass das halt so viel Fläche ist, zu zweit ist man da schon mal so 6 Stunden am Tun.
Nein.
Ja, klar.
Ach, crazy.
Also da hat man noch nichts anderes gemacht, ne? Und jetzt muss man dazu sagen, gerade wenn man neu ist, dann sind natürlich die Abläufe auch noch ein bisschen schwieriger. Also so der Tierheimleiter selber, der schafft das natürlich auch ein bisschen schneller, aber ist halt auch alleine. Und das ist so schade, weil der könnte oder muss ja manchmal auch, der muss ja dann manchmal irgendwelche Hunde in Not retten, der würde gerne halt mehr an baulichen Sachen machen. Und das sind so einfache Arbeiten, die man schnell mal machen kann. Und hey Jan, ich kann dir sagen, es ist so erfüllend. Also es ist so, wenn ich jetzt dran denke, ne, so eine Woche Wellnessurlaub, wo man dann ja doch irgendwie wieder mit dem Kopf in der Arbeit ist oder doch wieder am Handy ist oder so, das ist nichts im, also der Erholungsfaktor, so blöd das jetzt klingt, auch wenn es körperlich anstrengend ist, ist so hoch, weil man in dieser Zeit wirklich nichts anderes im Kopf hat. Das ist in dem Moment das Wichtigste, dass man halt sagt, hey, die Hunde, die sollen heute oder schnell noch ihr Futter kriegen, und man guckt dann nicht dauernd aufs Handy und man ist so weg mit dem, also ich finde das halt einfach irgendwie auch schön. Einerseits hat das, glaube ich, mit der körperlichen Arbeit zu tun, die wir nicht mehr so machen oftmals. Und dann ist es auch, was ich auch so schön dran finde, ist, es ist dann abends nicht so, dass man überlegt, so wie werde ich jetzt müde, wie kann ich jetzt so einschlafen ohne Gedankenkarussell oder so, sondern man ist einfach körperlich müde und schläft dann gut. Also das ist wirklich schon was Besonderes. Und an der Stelle eben, das kann ich total empfehlen.
Wenn ich das hier höre und ich würde das gerne machen, dann schreibe ich dich an oder wie läuft sowas?
Also am besten auf die Seite vom Pfotenherz gehen, pfotenherz-tierschutz.com. Da gibt's eben einen Menülink, der heißt Helfen, und da gibt's dann Freiwilligenarbeit vor Ort, und dort sind auch so FAQs aufgelistet, weil da gibt's natürlich immer so die wichtigsten Fragen. Ja, muss ich da, was weiß ich, muss ich da Geld wechseln, muss ich Angst haben, muss ich mir irgendwie Sorgen machen wegen fremdem Land und so weiter. Und da ist das Wichtigste eben genannt, und manchmal ist es auch so, dass man quasi sagen kann, hey, ich möchte vielleicht nicht alleine, und man kann sich dann irgendwie auch zusammenschließen mit jemandem. Also das wird dann da wirklich koordiniert. Da gibt es eine eigene Person, die sich darum kümmert, und dann ja geht das ganz gut voran.
Crazy. Also der Aufruf an alle, die sich hier angesprochen fühlen, fahrt da mal hin, guckt euch das an und packt ein bisschen mit an.
Man ja, kann, und es
gerne.
Es muss ja auch nicht dieses Tierheim sein. Es gibt viele Tierheime, die darauf angewiesen sind. Also das ist mir ganz wichtig im Tierschutz auch, weil da ist ja eh oft so ein Barrieredenken. Ich möchte generell einfach nur Werbung dafür machen, dass es halt toll ist. Und manche sind da halt schon ein bisschen besser aufgestellt und können das besser halt koordinieren. Andere sind da noch unerfahren. Aber ja, fragt einfach. Ich glaube, es werden überall helfende Hände gebraucht.
Warum dieses Barrieredenken? Erlebe ich auch immer wieder im Alltag? Hören wir hier auch immer wieder?
Ich glaube, das ist was, leider was Urmenschliches. Also das kennst du ja aus der Hundetrainer-Szene genauso. Ich finde es halt bei dem Thema besonders schade, weil es am Ende um die Hunde geht. Und da halt überhaupt kein falscher Neid oder sowas für mich Platz hat. Das ist für mich auch übrigens ein ganz großes Qualitätskriterium für einen guten Tierschutzverein, dass man da halt wirklich auch sich gegenseitig unterstützt. Und das ist ja wieder auch so toll passiert, wenn ich jetzt nur denke an diesen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diesen riesigen Hundehof, wo sich da so 600 Hunde vermehrt haben in Rumänien. Nee. Das ist schon etwas länger her jetzt. Ich glaube, 2023 hat das begonnen, dass man diesen Hof entdeckt hat, wo eigentlich nur eine kleine Familie ihren Lebenstraum erfüllen wollte, und das ist komplett eskaliert. Also die haben hatten auch einen Tierschutzanspruch und haben Hunde aufgenommen, und dann ja haben sie, so sagt man halt, irgendwie ihr Geld verloren und haben sich scheiden lassen und so weiter. Und die Hunde waren sich selbst überlassen und haben sich vermehrt und vermehrt und vermehrt. Und das ist wirklich auch das schlimmste Bild, das ich jemals so gesehen habe. Also die Hunde haben sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kannibalisiert, und es war einfach eine absolute Katastrophe dort. Also du musst dir vorstellen, so 600 Hunde auf einem riesigen Grundstück, also mehrere Fußballfelder groß. Und da war es halt auch so, dass es tatsächlich jetzt so ist, dass ich glaube, 12 Hunde noch dort leben auf diesem Hof. Also du kannst dir vorstellen, was da jetzt passiert ist in diesem einen Jahr oder in diesen 2 Jahren. Und das auch nur, weil ein paar Tierschutzvereine zusammengehalten haben. Ne? Manchmal hat das auch nicht so gut geklappt, aber ich finde halt, das zeigt ja, das kann man ja gar nicht alleine stemmen. Also es braucht ja dann mehrere, die halt sagen, hey, ich nehme auch ein paar Hunde und ich nehme ein paar und ich nehme ein paar. Und wir organisieren vor allem Kastrationskampagnen der bestehenden Hunde dort, weil das war ein großes Problem. Und ja, und dann konnte man tatsächlich, also das war halt schön zu sehen, weil das gab einen Anfang und ein Ende sozusagen, konnte man dann mit vereinten Kräften eindämmen. Das war wirklich, wirklich toll auch.
Wie siehst du deine Rolle in diesem großen Ganzen?
Also ich glaube, mit meiner eigenen, also mit der Arbeit, die ich dort mache, bin ich ein Tropfen auf dem heißen Stein, ja. Das ist, also da bin ich maximal so gut wie die anderen, die das da machen, wobei ich da auch manchmal, also ich muss immer ein bisschen schmunzeln über mich, weil ich ja sonst in meinem Tun und so sehr souverän bin. Und manchmal, wenn ich dann irgendwo neu bin und mich einweisen lasse, da bin ich auch ein bisschen einfach, ja, die Neue halt, ne? Und weiß auch dann nicht, oh, es war der Weg jetzt umsonst und ach so, so macht man das und so. Also ist auch wieder schön, gut für die Demut ein bisschen zwischendurch. Aber man kommt da schnell rein. Aber ich sehe halt meine Rolle ganz stark darin, dass ich halt so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, die Macht habe, das an die Menschen rauszubringen. Und ich weiß, und das finde ich halt wirklich schön, da bin ich auch echt stolz darauf, ich weiß, dass diese vielen Helfer und letztendlich auch der Verein, der ja so toll ist, wirklich auch zu einem großen Teil durch mein Zutun entstanden ist, jetzt nicht nur durch meins, aber fast das komplette Team besteht aus Podcast-Hörerinnen von unserer Hundestunde, weil die da den Aufruf gehört haben und sich beworben haben. Und auch eben die Tatsache, dass so viel geholfen wird vor Ort, ist eben entstanden, weil ich drüber berichte. Berichten auch viele andere drüber und das ist auch gut so und das muss jeder so schaffen. Aber ich glaube, es würde eben nicht gehen, wenn ich jetzt nur zu Hause sitze und das quasi über die Ferne dann teile, sondern ich muss dort sein. Und ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, vor vielen Jahren, als wir eben die zusammen, oder als ich dieses Tierheim überhaupt kennengelernt habe, ne? Da war ich so am Weg schon nach Hause von einem anderen Tierheim und habe halt überlegt, ach, soll ich den Schlenker noch machen? Ich habe jetzt noch 6 Stunden Fahrt. Es wäre jetzt nochmal 2 Stunden quasi on top. Soll ich den Schlenker zu dem anderen Tierheim, also zu diesem Free Emily Tierheim eben noch machen? Weil die habe ich ja auch vor ein paar Jahren kennengelernt und eigentlich war es nett. Und dann habe ich das gemacht und es war tatsächlich so, dass ich bin dann immer ein bisschen berührt von den Hunden natürlich. Aber wenn man dann auch in dieser Zeit so viele Hunde sieht, dann ist das schon so ein bisschen verschwommen. Aber was mich wirklich immer zum Heulen bringt, sind die Menschen. Und ich bin dann da hingefahren und kam gerade von einem Tierheim, die so 200 Hunde im Jahr vermittelt haben. Und Daniel, der Tierheimleiter, hat mir damals erzählt, ne, sie haben letztes Jahr, ich weiß nicht, ich glaube 15 Hunde vermittelt oder so. Und dann habe ich die gesehen, wie die halt dort stehen, ne? Wieder die ganze Familie, wirklich und also komplett selbstlos, also haben ein komplett schrottes Auto, leben wirklich unter minimalsten Bedingungen und so und opfern sich jeden Tag für die Hunde auf. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, das ist so ungerecht, man muss denen helfen. Und dann habe ich das erste und einzige Mal, glaube ich, ein Video aufgenommen und habe halt in eine Insta-Story draus gemacht und habe da wirklich einfach live meine Gefühle geteilt und habe so gedacht, boah, das, also nicht, dass das jetzt halt irgendwie wieder so falsch ankommt, aber das hat dazu geführt, weil ich glaube, man weiß einfach, dass ich da nicht so schnell so emotional werde, es hat dazu geführt, dass wir halt in kürzester Zeit 8.000 Euro für die gesammelt haben und das war dann der Kickstart für hey, lasst uns denen helfen. Und dann ist eben Pfotenherz entstanden und da war klar, okay, das wird das erste Tierheim, das da ein Partnertierheim wird. Und darüber kam es dann eben, dass dann eben auch diese Helfeinsätze und so stattfinden. Und das ist halt, also um deine Frage zu beantworten, das ist das, was ich beitragen kann. Ne? Das sind so kleine Sachen, die vermeintlich eben nur so ein Schlenker, ne, sind. Aber ich mache es dann, ich teile es und es es bewegt viele Menschen und das finde ich schön und schreiben mir auch ganz viele immer, dass sie halt sich bedanken und so. Und ich denke immer, wofür? Ihr seid ja die, die es jetzt, also die es dann in der Hand haben, ne? Und so. Und das ist einfach toll.
Wie wichtig ist es, dass Menschen das vor Ort wirklich selber erleben, um das dann transportieren zu können? Denn es gehört ja mehr dazu als das Bild, was ich in einem Video sehen kann. Wir reden über Gerüche, über Lautstärke, über, ne, deine Gefühle, die du dann vor Ort einfach, die in dir hochkommen, die du nicht mehr wegswipen kannst. Wie wichtig wäre es, dass sehr, sehr viele Menschen sowas mal sehen, damit sie vielleicht anders anfangen, zumindest mal über die Eindrücke, die sie sammeln, nachzudenken?
Das ist ja fast schon eine Suggestivfrage. Es ist extrem wichtig. Es ist so, also ich bin ja, wir sind mittlerweile auch bei der Ausbildung bei Martin Rütter dabei, quasi so ein Wochenende fest mit einzubauen in den Studienplan, was ich richtig toll finde. Ob man dann da mitfährt oder nicht, ist natürlich freiwillig, ne? Aber ich finde, das gehört einfach absolut dazu. Ich bin ja natürlich auch ein Stück weit zu Recht immer wieder mit so Sätzen konfrontiert, wie unsere Tierheime sind ja auch voll und warum muss ich jetzt da helfen, das immer wieder übrigens beim Grenzendenken, ne? Weil jeder Mensch, der das einmal vor Ort gesehen hat, der stellt diese Frage nicht mehr, weil der weiß, die Bedingungen dort sind ganz anders. Es gibt viel mehr Hunde. Dort liegen Hunde überfahren im Straßengraben oder auf der Straße, wie bei uns Tauben oder Kaninchen. Also eigentlich gibt's weniger wahrscheinlich überfahrene Tauben bei uns als dort Hunde. Ja, also du siehst auf jeder Fahrt überfahrene Hunde. Und das hat einfach damit zu tun, weil es so viele gibt, weil es zu wenig Bewusstsein für Aufklärung gibt, zu wenige Kastrationsprojekte und so weiter. Und das ist natürlich das Wichtigste, ne, dass man da nachhaltig auch dahinter ist. Aber trotzdem, und das ist halt das Nächste, du siehst dann halt diesen Welpen, der da auf der Straße auf einmal rumtapst und denkst dir, okay, wo ist der? Und dann guckt man natürlich, fragt ein bisschen rum, ne? Also man nimmt nicht jeden Hund, das ist ja auch so wichtig, man nimmt nicht jeden Hund blind auf, sondern man erkundigt sich ja erstmal, vielleicht gehört der irgendwo dazu oder gehört der jemandem oder so, weil es gibt ja auch da Hunde, die in loser Verbindung zu Haushalten leben. Und dann merkt man, nee, der hat einfach keine Mutter mehr zum Beispiel. Oder der hat eine Mutter, aber die sind halt abgegeben worden oder ausgesetzt worden. Jetzt vor ein paar Tagen wieder aus meiner Sicht eine reinrassige Labradorhündin, weil wirklich extrem vom Phänotyp passend, mit ein paar Welpen, ich glaube 4 oder 5 Welpen. Und das, also wer sagt da, die lasse ich zurück? Also weißt du, das ist so, das macht man dann einfach nicht. Oder verletzte Hunde, ich meine, wer lässt die liegen? Und alle die halt auch sagen, nee, mache ich nicht, dann müssen die zumindest, müssen die hinfahren und die selber erlösen. Weißt du, das denke ich halt dann auch. Und deswegen, das ist alles so wichtig. Ich glaube, dass kein Mensch, der das einmal vor Ort erlebt hat, dann jemals wieder zum Züchter geht. Also ich möchte es vielleicht ein bisschen relativieren. Ich verstehe manche ja auch mit gewissen Rasse-Liebhabereien und so weiter. Aber zumindest auch einem Hund aus dem Tierschutz eine Chance gibt. Also es gibt immer jemanden oder immer einen Hund dort unter den vielen Hunderten, in dem man sich verknallt und der es dann halt ist.
Das heißt, für dich ist Hundetrainer sein und Tierschutz eng miteinander verknüpft, wenn du sagst, ihr übernehmt es jetzt sogar in die Ausbildung, sodass man direkt am Anfang seiner Karriere direkt Kontakt dahin hat?
Für mich ist das der Anspruch, ja. Weil das für mich einfach auch das hat bei mir mit Werten zu tun und einer gewissen Weltoffenheit, die ich einfach wichtig finde. Und sich da nicht zu verschließen, sondern zu sagen, das gibt es auch. Ich erwarte von niemandem, also ich verstehe auch manche, die, obwohl die Angst meistens nur die Angst vor der Angst ist, aber es muss nicht sein, dass jeder da jetzt freiwilliger Helfer wird und so. Aber zumindest dafür mal ein Bewusstsein zu haben oder das mal in irgendeiner Weise erlebt zu haben, sich damit genauer auseinandergesetzt zu haben, gehört für mich auf jeden Fall dazu, weil letztendlich haben wir bei uns zumindest 50% der Hunde im Training oder auch der Hunde mit Problemen sind vom Züchter und der Rest ist Secondhand. Das heißt, es hält sich total die Waage. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz zur Frage passt, aber es ist schon so, dass ja die meisten, was ich auch verstehe, aber sagen, hey, ich nehme mir einen Welpen, weil der hat noch nichts Schlimmes erlebt und da kann ich von Anfang an alles richtig machen. Und dann machen sie eben die ersten 8 Monate nichts und haben dann am Ende genau das gleiche Problem, dass sie halt vielleicht mit einem Hund haben, der noch nichts gelernt hat oder eben zu wenig gelernt hat und so weiter. Das ist einfach ein totaler Mythos und da möchte ich an jeder Stelle, wo ich kann, damit aufräumen.
Was glaubst du, wie wichtig ist es für uns Trainer, dass wir mal vor Ort waren, aus trainingstechnischen Aspekten heraus, um zu verstehen, mit welchen Problematiken die Hunde dann hier eigentlich im Alltag auffällig werden?
Also tatsächlich muss ich dir sagen, verstehen kann man das nicht, auch nicht als Profi, weil es wirklich so ist, dass ich Hunde erlebt habe, die sich dort im Zwinger in der Ecke verkrochen haben und ich den Adoptanten, potenziellen Adoptanten abgeraten habe und habe gesagt, hey, ich weiß nicht, ob das in euer Leben passt. Also ich jetzt in meiner Trainerinnenrolle, ne? Ich bin zum Glück nicht in der Vermittlung, weil ich wäre viel zu streng wahrscheinlich. aber wo ich gesagt habe, hey, also erst jetzt wieder eine ganz liebe Bekannte von mir mit einer Hündin, die wirklich, wo mir alle, die sie kennengelernt haben vor Ort, die Helferinnen, gesagt haben, ja, das war die schüchternste im Wurf und so. Also die schon sehr zurückhaltend. Ich habe gesagt, hey, also die hatte schon auch Hunde aus dem Tierschutz. Und ich habe gesagt, aber hey, du hast ein kleines Kind. Ich weiß wirklich nicht, ob das jetzt geeignet ist, weil das ist so viel Arbeit und so viel dies und jenes und so weiter. Und sie hat sich den Hund genommen und der ist zu Hause, der ist wirklich aus seiner Box gestiegen, hat alle freundlich begrüßt, war total aufgeschlossen. Und das macht, also das lässt mich halt selber oft so an der Fachlichkeit, an der eigenen Fachlichkeit zweifeln, weil es da so viele Überraschungen gibt. Und dann natürlich auch Hunde, die vermeintlich dort total aufgeschlossen sind. Und dann legt man denen das erste Mal ein Geschirr ein und die frieren mir halt 2 Tage ein damit, ist eh ganz klar. Aber sind dann halt eben auch viel skeptischer mit der Umwelt und so, als man das eigentlich gedacht hätte. Und alles kann man ja nicht testen. Man kann ja vieles vor Ort auch ein bisschen testen. Also insofern kann ich so sagen, so diese eine Antwort oder die Antwort kriegt man dort wahrscheinlich nicht. Aber man kriegt einfach ein Bewusstsein für diese Wichtigkeit, nicht die Augen zu verschließen. Und was ich halt sehr, sehr schade finde in der Trainerinnenwelt, ist, dass ich halt immer wieder höre, dass es Hundeschulen gibt, wo man halt hinkommt mit seinem Tierschutzhund und dann quasi schon mal die Augen gerollt werden oder gesagt wird, ja, ist eh klar, dies und jenes, ne? Und ich glaube, ich bin da ein bisschen emotional, weil es halt den Tierschutz betrifft. Wahrscheinlich reagiere ich genauso, wenn jemand mit einer bestimmten Rasse kommt und dann sage ich, ja, ist eh klar. Aber da ist trotzdem für mich irgendwie nochmal so dieser helfende Aspekt noch dahinter, wo ich sage, hey, das muss man muss die Leute doch unterstützen. Also ich finde das so schade, weil die dann oft, also erst jetzt habe ich wieder in irgendeiner Gruppe auf Facebook gelesen, hey, ich suche Hundeschule, die quasi eben nicht mit den Augen rollen, wenn man mit dem Tierschutzhund kommt, dort und dort war das so und das ist doch einfach scheiße.
Warum glaubst du, ist das heute noch immer so?
Ja, ich glaube, es gibt da einfach viel zu wenig Bewusstsein auch in dieser Welt. Also die haben dann ihre Bubble, vielleicht auch sehr rassebezogen, vielleicht aber generell halt irgendwie zuchtbezogen. Und wir lernen, also wenn ich jetzt auch so dran denke, wie das bei mir damals in der Ausbildung war, ich bin total froh und dankbar, dass ich da einfach auch ein bisschen was einbringen konnte, aber dass sich das auch total geändert hat. Wie viele Studientage es da um Welpen ging und um diese ganzen Dinge, die da eigentlich nicht selbstverständlich sind. Also es ist eigentlich so ein, ich nenne es jetzt mal vielleicht ein Wokeness-Thema, weil auch diese ganze Formulierung, ein Welpe zieht ein und ein all diese Dinge. Oder bei uns gab es früher dieses Angebot, Beratung vor dem Hundekauf. Das impliziert ja, das ist kein Tierschutzhund. Und ich glaube, da muss einfach auch ein bisschen ein anderes Sprachbewusstsein auch geschaffen werden, weil ein neuer Hund muss nicht immer der Welpe sein. Oder das kann auch mal durchaus, und das macht ja auch an vielen Stellen auch viel mehr Sinn, ein erwachsener Hund sein. Und der muss auch nicht aus dem Ausland kommen, sondern der kann ja auch aus einer anderen Situation kommen. Aber ich glaube, das ist auch sowas, da muss einfach ein neues Bewusstsein geschaffen werden. Ich glaube, das ist, ich meine, das ist ja immer im Leben wichtig, dass man da halt einfach auch sich entwickelt.
Wie schaffen wir das neue Bewusstsein?
Das ist eine gute Frage, Jan. Nächste Frage. Also ich glaube mit viel Gefühl. Ich glaube einfach, ich erlebe das jetzt mit anderen Kolleginnen auch, die du zum Teil auch kennst. die vielleicht emotionaler damit umgehen und auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, hart aggressiver sind. Mhm. Also was dieses, was das betrifft. Und ich glaube einfach, dass es nicht richtig ist, da so mit wirklich mit Wut aufzufahren, sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch ein Bewusstsein dafür zu haben, warum die sich zum Beispiel einen Welpen nehmen. Ich meine, ich bin jetzt tatsächlich ein Mensch, der immer nur, also seit ich Kind bin, habe ich nie verstanden, warum man sich nicht einen Hund aus dem Tierschutz nimmt. Aber es ist halt einfach so passiert. Ich verstehe trotzdem, dass man vielleicht jetzt mal erstmal sagt, die Nachbarin hat einen Golden Doodle, ich finde den ganz süß, ich kenne die Züchterin jetzt und ich nehme auch einen und denk mal, ich kann da alles richtig machen oder so. Ne? Also ich verstehe das grundsätzlich erstmal. Und deswegen glaube ich, dass es da wichtig ist, eben mit Vorsicht Bewusstsein zu platzieren an allen möglichen Stellen und vielleicht auch ein bisschen mit Augenzwinkern, ne? Weil das mache ich dann auch, dass ich sage, ja cool, aber der Nächste, der wird dann aus dem Tierschutz. Ne? Und dann glaube ich, ist die Botschaft besser transportiert und irgendwie platziert, als wenn man es zu hart macht. Aber ich verstehe diese Wut auch, ne, die es gibt. Also ich habe das ja auch regelmäßig, dann, wenn ich einfach nur, ich stehe da in der Welpengruppe und es sind einfach nur Rassehunde, ist eh klar, weil jetzt zum Beispiel aus dem Auslandstierschutz ist es ja gar nicht möglich, dass die Hunde quasi von der Impfung her quasi als Welpen ausreisen. Und anders, ich bin dann, war letztens wieder in der Hundeschule, Kollegin hat halt Training mit irgendwie auch sowas Lagotto, irgendwas in die Richtung, ne? Und der Hund hat die Rute bis zum Bauch eingeklemmt. Der steht auf einer Hundewiese, wo nichts los ist, schießt nach vorne und so. Und ich denk so, hey, und dafür haben wir jetzt einen Rassehund? Echt nicht, oder? Also echt nicht. Und gerade bei Lagottos, bei den Wasserhunden, ist das ja so, das finde ich halt so schade, auch wieder viel mehr Bewusstsein schaffen. Das sind Hunde, die sind skeptisch gezüchtet worden. Die sind nicht nur Apportierer und die lustigen Fischfänger, sondern die sollten auf dem Markt auch aufpassen auf die Beute und auf die Ware. Und die sollten auf die Boote aufpassen. Das sind sehr wachsame Hunde, die eben für Skepsis theoretisch gezüchtet wurden. Und jetzt machen wir halt welche draus, die nicht mehr skeptisch sein sollen und vielleicht eher Familienhunde sein sollen. Also wir nehmen uns eine Rasse, die irgendwie eine Optik hat, machen aus denen einen ganz neuen Charakter. Und warum können wir dann nicht gleich in den Tierschutz gehen und sagen, hey, das ist der Hund, der lebt schon, der ist so und so und passt er zu mir oder nicht?
Direkt die Frage, warum können wir das nicht?
Ich glaube, es ist halt Angst. Es ist immer noch zu wenig Aufklärung. Ich glaube, es ist halt von den Menschen, die ich mir so anschaue, es ist zu wenig Angst und es gibt auch zu wenige Trainerinnen und Trainer, die Leute da ein bisschen an die Hand nehmen, die einfach sagen, hey, also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn sich jemand einen Hund aussucht, dann kann man eben, meistens ist das dann so ein Telefontermin, wo man erstmal, oder ein Online-Termin, wo man erstmal so ein bisschen ermittelt, hey, wie ist eure Situation, was sucht ihr? Dann kommt meistens raus, dass ein Welpe nicht in die Lebenssituation passt eigentlich, mit dem ganzen Gedöns an alleine bleiben und Sozialisierung, was alles nötig wäre, Stubenreinheit und so weiter. Und dann kommt es schon in die Richtung, okay, eigentlich macht ein erwachsener Hund oder ein junger Hund, wie auch immer, wobei ich jetzt auch tatsächlich gar kein Fan bin von Junghunden, weil die sowieso gerade in der craziesten Phase sind. Die Leute denken sich dann immer so, okay, je jünger, desto besser, aber ich habe immer lieber die Gesetzteren. Aber wie auch immer, dann kommt das schon raus und dann kann man sagen, okay, guck dich mal um auf den verschiedenen Tierheimseiten, geh ins Tierheim und schick mir, wenn du fertig bist, 3 Inserate, die dir gefallen. Und dann könnten wir mal vielleicht so ein bisschen ausselektieren, welcher Anbieter ist nicht seriös, also welcher Verein ist vielleicht nicht seriös. Also das mal natürlich checken. Und was stehen da vielleicht für versteckte Wörter dahinter, die dann halt auch nicht so passen. Und dann bleiben halt 1 bis 2 übrig, die man sich dann genauer anschaut. Und dann sollte, finde ich, jeder Hundetrainerin und jeder Hundetrainer die Möglichkeit anbieten, dann da auch einmal ins Tierheim mitzufahren und den Hund kennenzulernen. Aber auch die Menschen, und das ist auch ganz wichtig, natürlich, und das finde ich immer schön, wenn die das eben mitbringen, nicht sich total von den Emotionen leiten lassen und sagen, ja, aber der ist so arm und das Bild ist so arm und so, sondern einfach sagen, hey, ich lebe jetzt aber wahrscheinlich 15 Jahre mit dem. Und da natürlich muss man auch Bewusstsein schaffen, was gegebenenfalls auch alles dazugehört. Aber wo einfach klar ist, hey, wenn der nicht gut passt, dann dann wird's halt ein anderer und dem macht man, tut man ja genau was Gutes. Ja.
Du hast eben von den, ich nenne es jetzt mal den leisen diplomatischen Tönen gesprochen und ich habe genau diese Frage in dem Podcast schon mal gestellt. Glaubst du, wir haben noch Zeit dafür, das so mit einem Augenzwinkern zu machen? Oder sind wir nicht schon lange an einem Punkt oder ist der Punkt nicht sogar vielleicht überschritten, dass wir halt keine Zeit mehr dafür haben und nicht mehr auf die Befindlichkeiten eingehen können und immer alles verstehen? Und ich bin ein großer Fan davon, ne? Verstehe mich nicht falsch. Und ich weiß, dass, also und da kann ich mich selber ja auch gar nicht ausnehmen, jeder immer für sich richtig gute Gründe hat, warum er genau den Hund oder die Rasse nimmt, die er sich in dem Moment aussucht. Aber glaubst du nicht, dass wir an einem Punkt sind, wo wir keine Zeit mehr dafür haben? Wenn wir nur auf die Hunde gucken oder auf die aktuelle Situation, in der sich die Hunde befinden?
Also es ist definitiv 11:55, ne? Und ob es jetzt 11:55 oder 11:50 ist, ist, glaube ich, auch schon egal. Also wenn du mir die Frage vor 10 Jahren gestellt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, wir müssen jetzt sofort und wir haben keine Zeit mehr. Irgendwie mit der Zeit habe ich halt gelernt, manchmal ist Geduld auch ein ganz guter Begleiter und auch wichtig, dass man da eher sagt, hey, jetzt kein Aktionismus, sondern in Ruhe Bewusstsein schaffen und in Ruhe was verändern, weil das dann oft nachhaltiger ist. Also ich habe zum Beispiel ganz große Schwierigkeiten damit, jemanden einen Tierheimhund aufs Auge zu drücken. Ne? Es ist ja oft so, dass dann irgendwie jemand sagt, ja, ich suche einen Hund und eigentlich ich hätte gern den XY-Welpen. Und dann, wenn ich das irgendwie mitkriege, dann versuche ich das schon auch mal eben zu sagen, aber es gibt ja auch die und die Option. Aber wenn es dann Skepsis gibt, dann möchte ich nicht die Person sein, die quasi diese andere Person überredet hat. Weil egal, was dann später mal das Problem ist, es wird dann immer nicht jetzt auf mich zurückgeführt, das wäre mir egal, sondern es wird dann immer zurückgeführt, ja, das war ja ein Tierschutzhund und, ne? Also deswegen finde ich wichtiger, dass man sich tatsächlich ein bisschen die Zeit und Geduld nimmt, da Bewusstsein zu schaffen und dass diese Entscheidungen für Tierschutzhunde dann eigenständig getroffen werden.
Das heißt, wir brauchen jetzt ganz, ganz viele Menschen, die auf den unterschiedlichsten Kanälen darüber aufklären, im besten Fall so fundiert wie irgend möglich, damit einfach ein breites Bewusstsein dafür entsteht, ja, wie das Leben mit einem Tierschutzhund in der Realität aussehen kann. Mhm.
Ich finde, was ich super gern mache, ist einfach auch so Aktionen, wo man sagt, hey, zeig mal deinen ach so traumatisierten Tierschutzhund. Und wo mir dann immer das Herz aufgeht, ist, wenn mir jemand schreibt, zum Beispiel, hey, du hast vor einem halben Jahr die Ayla gepostet, die ist jetzt übrigens Schulbegleithund und all diese Dinge. Also das finde ich halt mal schon mal super, wenn man eben zeigt, hey, es gibt eben da ganz, ganz normale Fälle. Ich finde aber auch, dass man natürlich auch nicht das alles beschönigen darf. Es gibt natürlich Hunde, die viel zu wenig kennengelernt haben und wo man natürlich einfach eine Taktung hat in dem wie man den Hund halt hält und aufzieht und so weiter. Aber ja, also ich möchte an der Stelle wieder nur relativieren. Es gibt Hunde, die sind irgendwo idyllisch auf einer Alm aufgewachsen. Wunderschön, man hat die besucht. Die haben aber ganz wenige Menschen kennengelernt, ganz wenig Umweltgeräusche, werden dann natürlich in die Stadt vermittelt und haben halt den Schiss ihres Lebens. Also das ist halt jetzt per se, hat das oft nicht mit Tierschutz zu tun, sondern eben, wie sind die Hunde aufgewachsen oder auch, wie sind die eben von ihrem Typ getaktet? Ja, wie sind die einfach drauf? Und deswegen, das muss man muss halt immer beide Seiten aufzeigen. Aber weil du jetzt sagst, ja, es braucht diese Menschen, die das zeigen, dass es halt auch total cool geht. Ich finde auch, irgendwie wünsche ich mir da auch so ein bisschen auch Promis, ne, die das auch mehr zeigen. Also nicht nur dann ihre Qualzuchten in die Kameras halten, sondern hey, sagen, das ist mein Tierschutzhund. Unser österreichischer Bundespräsident, der hat auch einen Tierschutzhund, der geht immer mit dem vor der Hofburg Gassi und ich feiere den einfach so dafür, weil das ist so ein richtiger Straßenköter und ich finde, das sind halt die Testimonials, die wir so brauchen, um das Thema weiterzubringen. Aber das ist mir auch wichtig zu betonen, nur durch Adoptionen alleine werden wir ja das Thema nicht bekämpfen. Also letztendlich muss sich ja politisch was verändern. Und da muss ich dir ehrlich sagen, da braucht es natürlich, das ist halt in diesen Zeiten so ein verhältnismäßig unwichtiges Thema in der Politik, ne? Zu sagen, hey, ich gehe jetzt hin und helfe jetzt einem dritten Land oder einem anderen Land, da jetzt nochmal was zu verändern und auch zu sagen, nee, dann lassen wir die nicht in die EU, das bringt ja auch nichts. Aber hey, das ist eine, also das ist eigentlich, was da so abläuft, ist einfach eine Katastrophe. Also ich war in städtischen Tierheimen, die quasi durch die letztendlich im weitesten Sinne auch durch die EU unterstützt werden, weil die EU kriegt dann, verteilt dann das Geld an die Kommunen und die sagen dann so, dieser Topf ist für Straßenreinigung und dieser Topf ist für Stadtbild und so weiter. Und damit bezahlen die teilweise die Hundefänger. Und damit gibt's halt Tierheimbetreiber, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, wo die Hunde wirklich verrecken in den Zwingern. Und die fahren da mit einem fetten BMW vor. Und du weißt halt, wie die Gelder dann verteilt werden, ne? Und das ist halt eigentlich ein Skandal. Eigentlich ist das ein richtiger Skandal, den aber niemand so richtig aufdeckt, weil es gibt gerade größere Probleme in der Welt. Und deswegen, also das ist halt auch etwas, was man halt immer wieder auch betonen muss. Und das ist auch was, wo sich viele angegriffen fühlen, ne? Zu sagen, hey, warum machst du mir jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn die das dort nicht auf die Reihe kriegen? Und das verstehe ich auch ein Stück weit, aber es bringt halt auch nichts, sich dann nur zu wehren und nichts zu machen.
Was glaubst du, wo sind wir in 10 Jahren? Sind wir in 10 Jahren bei 20 nach 12 und das ist unser neues Normal? Oder wo stehen wir dann?
Boah, also ich hoffe einfach, dass sich da wirklich auf der Ebene noch was tut. Ich sage jetzt mal, kleine Bewegungen gibt's ja. Es gibt ja zum Beispiel in Ungarn auch ein Gesetz, dass Hunde nicht mehr durchgehend an der Kette gehalten werden dürfen. Das wird natürlich jetzt, also niemand kontrolliert, wie lang der Hund, der jetzt die Stunde an der Kette ist, ne, an der Kette ist. Das ist übrigens eh das Absurdeste. Also wo ich immer so denke, wenn ich ein Einbrecher bin, dann gehe ich halt in dem Radius, wo der Hund nicht an mich rankommt. Ich meine, der macht halt Lärm, aber also das verstehe ich sowieso überhaupt nicht, dass diese ganze Kettenthematik, aber okay. Und das ist ja auch so, ich habe ja bei der letzten Kastrationskampagne sehr intensiv mitgeholfen, da kommen die Leute ja mit den Hunden, die haben die Kette noch am Hals, ne? Die liegen da mit der Kette am OP-Tisch und das ist bei denen so, also das sind ja jetzt gar keine bösen Menschen, sondern die haben das Bewusstsein einfach nicht und ich hoffe einfach sehr, dass man durch Bildung da einiges verändern kann, also ich wünsche mir einfach, dass einfach die jungen Menschen da ein bisschen nachziehen und mehr Bewusstsein eben bekommen. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass es halt dann Gesetze gibt, die so kleine Dinge verändern. Also es wäre ja einfach nur zu sagen, Kastrationspflicht. Das wäre ja so einfach, weil die Tierheime, die bieten das kostenlos an. Also die fahren auch mit Mobilen in die Stadt und sagen, hey, am Samstag und Sonntag bringt eure Hunde vorbei oder eure Tiere, auch Katzen natürlich, und lasst die kastrieren. Und die Menschen machen es nicht, weil die dann tatsächlich sagen, dann sind die nicht mehr so wachsam. Ne, da gibt's dann halt so Mythen. Und ich glaube, die erreichen wir einfach nicht, die Menschen. Die sind auch nicht über Social Media und so erreichbar. Die müssen, so hart das jetzt klingt, ein bisschen aussterben. Und dann wünsche ich mir halt, dass die nachfolgenden Generationen da ein bisschen fitter sind, was das betrifft.
Wen der Daffy allerdings erreicht hat, war eine ganze Menge Menschen, die seine Doku angeschaut haben. Und dich hat man auch drin gesehen. Worum ging's?
Ja, es ging um Qualzucht, dieses Wort, das ich eigentlich nicht so gerne mag, aber das ist so mein zweites, wenn man so sagen kann, Steckenpferd neben Tierschutz, weil ich mich wirklich seit Jahren damit befasse. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich das Gefühl habe, als ich damit begonnen habe, so vor 10 Jahren, da war noch viel weniger Bewusstsein da. Und mittlerweile hat sich das schon sehr, sehr positiv geändert. Also so, dass man jetzt sagt, das kann eine Samstagabendsendung auf Vox werden. Das finde ich schon ganz cool, ehrlich gesagt. Und der Daffy hat ja eben verschiedene Tierärzte und verschiedene Menschen besucht, halt die das natürlich dann letztendlich am OP-Tisch haben. Mir ging es halt darum, oder mir geht es halt natürlich darum, in meinem Fach, aufzuklären, dass die natürlich auch oft einfach Kommunikationsschwierigkeiten haben durch ihre körperlichen Merkmale. Und das ist halt auch ein Punkt, der nicht, absolut nicht zu unterschätzen ist, dass die halt teilweise einfach nett sind und kommunizieren wollen, aber das nicht ausdrucken können und durch ihr Gaumensegel dann einfach dahin röcheln und dass ein Hund durchaus mal als Knurren verstehen kann, und eben keine Mimik mehr zeigen können, und dementsprechend da einfach oft auch gebissen werden dadurch deswegen. Und das ist ein Thema, das ja nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube, es wird uns jetzt sicher jemand zuhören, der auch sagt, ja, mein Hund mag die auch nicht so gern, die französischen Bulldoggen und so. Völlig zu Recht, verstehe ich ja auch. Das ist natürlich auch ein großes Problem.
Da es für uns beide die richtige Senderfamilie ist, können wir kurz Werbung dafür machen. Jeder, der es nicht geschaut hat, jede, die es nicht gesehen hat, wenn ihr Interesse habt, schaut mal bei RTL Plus rein. Das ist wirklich eine schöne Doku, wie ich finde, wo man auf jeden Fall was für sich mitnehmen kann und es auf jeden Fall ein bisschen mal das Themenfeld aufmacht. Und wie du sagst, dass das Samstagabend möglich ist, sowas heute zu zeigen, finde ich, ist schon groß.
Richtig groß. Und ich habe natürlich auch aufmerksam die Kommentare verfolgt. Und früher, ich schwöre dir, war jeder zweite Kommentar, ja, aber meiner ist gesund. Und heute ist es echt so, dass die einfach sagen, ja, danke, ich habe auch so ein Tier, ich wusste das auch nicht. Oder danke, dass ihr aufklärt. Oder einer hat geschrieben, auch ich habe so eine Scottish Fold Katze, mir war das nicht bewusst. Danke dafür. Und das finde ich schon eine tolle Entwicklung. Also man sieht, die Hoffnung ist nicht verloren.
Überhaupt nicht, ist auch das, was ich merke. Wenn man halt nicht dran geht und in den Angriffsmodus geht, sondern halt wirklich in dieses, ey, wir klären hier auf, dann kommt so, ach crazy, wusste ich gar nicht. Das ist ja spannend. Oder okay, konnte ich bei meinem noch nicht beobachten, aber ich habe mich mal weitergehend informiert. Stimmt, das ist wirklich in der Rasse relativ gängig. Also man schafft schon einen Zugang, glaube ich, dass drüber nachgedacht wird.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass wir jetzt auch bereit dafür sind, nicht nur immer über Nasenlängen zu reden oder so, sondern auch über alle sonstigen Absurditäten. Also einfach, wie groß Hunde schon geworden sind, welche Probleme die einfach nur dadurch haben, gelenkstechnisch, Magendrehung und so weiter, das kennt jeder. Auch kommunikativ, warum muss ein Chihuahua einen Show-Labby treffen, der einfach fünfmal so groß ist, ne? Das sind halt alles Sachen, wo man dann schon wirklich überlegen kann, wie sinnvoll ist das Ganze? Und der Achim Gruber, der ja auch mit dabei war, der war auch mal bei uns im Podcast zu Gast, ein ganz toller Typ, wie ich finde. Und der hat halt auch gesagt, wir müssen einfach das Rassen neu denken. Wir müssen das alles neu denken, weil das ist ja für mich wirklich der absolute Hauptfaktor zu sagen, jetzt mal ganz abgesehen von Charaktereigenschaften und so weiter, gesundheitlich ist da schon mal bei den meisten Rassen absolut, also da ist es wirklich 5 vor 12, wenn nicht schon später. Und man kann sich ganz einfach ÖKV, das ist das Pendant zum VDH, Qualzuchtleitfaden runterladen. Das sind, glaube ich, 130 Rassen aufgelistet. Und 3 davon haben keine empfohlenen Untersuchungen, keine genannten Dispositionen. 3 davon. Das sind übrigens alles Jagdrassen, also die man so auch nicht braucht als Gesellschaftshunde, so klassischerweise. Aber natürlich eben typischerweise halt Rassen, die Gebrauchshunde sind und die dann natürlich, wo da mehr Wert gelegt wird auf Gesundheit und so weiter. Aber jetzt eben mal abgesehen davon, ne? Und dann halt noch zu sagen, ganz ehrlich, 95% der Rassen sind für Dinge gezüchtet, die wir einfach nicht brauchen. Und wo es halt wenige Menschen gibt, wie auch dich wahrscheinlich, die halt sagen, hey, ich kann denen halt echt mit geilen Alternativverhalten gerecht werden und das ist halt so unser gemeinsames Hobby. Aber die meisten machen das ja nicht. Und selbst wenn, dann finde ich eben, das immer wieder jetzt bei diesem Heikchenschutzdienst-Thema, finde ich es ja auch eben sehr bedenklich, dass es dann einfach noch Hunde gibt, die überhaupt so einen Schutztrieb irgendwo drinnen haben. Das braucht wirklich niemand mehr. Und dann sind aber wieder so diese, ach, so bösen Hunde aus dem Auslandstierschutz sind ja eh alles Herdenschutzhunde, die keiner braucht und so. Das ist halt alles, finde ich, schwierig. Und deswegen, also ich finde, da haben jetzt einige Argumente auch gebracht und genannt, wo man schon überlegen muss, ja, wie viel Rasse macht eigentlich noch Sinn?
Jetzt hast du so viele unterschiedliche Themenfelder aufgemacht. Ja, wir müssen gleich noch über Stefanie Heinzmann sprechen, die war nämlich auch bei euch. Ja. bleiben wir ganz kurz bei dem Schutzdienstthema. Ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube auf Instagram war es, gehört, dass ein grüner Politiker bei euch das sehr forciert, Schutzhundesport zu verbieten.
Es ist bereits verboten. Das hat der Gesundheitsminister noch vor seinem Abdanken gemacht. Also es gibt ja jetzt eine neue Bundesregierung in Österreich.
Oh, crazy.
Und der grüne Bundesminister hat das verboten. Jetzt muss ich sagen, eigentlich, also natürlich Riesenaufschrei, eigentlich für mich jetzt nichts Besonderes, weil Schutzhundesport in Wien, nach dem Tierhaltegesetz in Wien, sowieso schon verboten war. Da sind die halt dann einfach ein bisschen außerhalb gefahren.
Ach,
aber das wussten halt viele nicht und exekutiert wird das auch nicht so wirklich. Aber ja, er hat das jetzt noch verboten. Ich habe natürlich auch schon viel drüber geredet und viel drüber diskutiert. Ich unterstütze das ja. Man muss es halt immer argumentativ, natürlich gibt es da unterschiedliche Dinge. Also jetzt zu sagen, das ist jetzt nur das böse, aggressive Beißtraining, finde ich jetzt ein bisschen einfach runtergebrochen. Aber prinzipiell trage ich die Entscheidung total mit.
Ich will gar nicht lange dabei bleiben, aber was genau ist jetzt da verboten? Das Durchführen von Prüfung, der Trainingsbetrieb in Verein? Ich meine, du kannst ja letzten Endes wahrscheinlich sehr schwer verbieten, was jeder Einzelne in seinem Garten macht, um es ganz weit runterzubrechen.
Ja. Ich kann dir den genauen Wortlaut nicht sagen. Okay. Ich weiß aber, dass Training in den Vereinen definitiv verboten ist. Und es gibt jetzt auch noch so eine Frist, glaube ich, dass quasi die Prüfungen, die Ausbildungen, die angefangen wurden, bis, glaube ich, September noch abzuschließen sind, weil das ist halt wohl auch ein Thema, dass die Abbrecher davon sozusagen oft die gefährlichen sind, ne, weil die das halt nur so kurz ein bisschen anfangen und dann halt nur so halb weitermachen. Ja, also ich frage mich halt auch, was natürlich auch schwierig ist, es gibt halt verschiedene Rassen, die ja diese Prüfungen ja brauchen, um überhaupt gezüchtet zu werden. Ne? Also wie es da weitergeht, ja, das wird auch nochmal interessant.
Ach, spannend. Ja. Switchen wir, weil war nur eine kurze, ein kurzer Seitenausflug. Nehmen wir den nächsten direkt mit. Stefanie Heinzmann war bei euch im Podcast. Wie krass ist
das
denn?
Ja, wie cool. Also ich muss dir jetzt packe ich alles aus. Ich muss dir das vorlesen. Die hat mir nämlich irgendwann mal geschrieben, dass sie einfach totaler Fan ist von unserem Podcast. Und das war so süß. Also ich fand das so süß. Also sie hat mir geschrieben, ich hoffe, ich darf das jetzt vorlesen. Ich bin ein begeisterter und dankbarer Stundi und würde mich gerne bei dir für deine tolle und sympathische Art bedanken. Das will ich jetzt gar nicht, deswegen wollte ich es nicht vorlesen. Aber sie hat halt geschrieben, ich wünsche dir alles Liebe und ich erwarte absolut keine Antwort. Und ich habe so gedacht, hey, wie süß bist du eigentlich? Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, hey, wir haben ja ab diesem Jahr so Promi-Hundestunden, wo wir ein bisschen Personen einladen, die in der Öffentlichkeit stehen oder auch einen Podcast haben oder so. Und habe sie natürlich sofort als ersten Gast angefragt. Und sie hat gesagt, ja, aber ich bin ja gar kein Promi so. Oder also sie war halt ganz, ganz süß. Und es war toll mit ihr.
Wie sympathisch ist das denn? Ich erwarte keine Antwort. Nee, du, hatte ich auch gar nicht vor, ja? Crazy.
Ja, genau. Ja,
verrückt.
Ganz süß.
Sag nochmal geschwind, wie euer Podcast heißt, für alle, die hier gerade zuhören und das noch nicht kennen, aber das gerne hören möchten.
Hundestunde. Ja, vielen Dank für die Platzierung.
Auf jeden Fall. Total cool. Machst du zusammen mit?
Mit meinem lieben Kollegen Marc Eichstädt. Ist auch ein Hundetrainer-Kollege aus dem Norden. War, glaube ich, auch schon mal bei dir, ne?
Genau, war schon mal da und wir haben uns auch für dieses Jahr, genau wie bei der Erneut verabredet, für ein Gespräch nach einem Jahr. Bin ich auch sehr gespannt, was er dann so zu erzählen hat.
Ja, sehr gut.
Was sind deine Ziele für dieses Jahr? Du hast eben, wir haben den Podcast gestartet mit, dass du am Ende des Jahres immer schaust, was so im letzten Jahr war und die Ziele fürs nächste Jahr formulierst.
Mhm. Also, ich rede nicht so gerne über ungelegte Eier. Deswegen will ich da nicht alles raushauen, aber ich überlege, was ich alles sagen kann. Also auf jeden Fall mal generell habe ich mir, wie gesagt, vorgenommen, dass ich eigentlich ein bisschen zurückfahren möchte, weil ich merke, dass natürlich, also all das, was ich mache, erfordert natürlich auch sehr, sehr viel Bürokratie und so. Und ich merke, wie ich immer struggle, weil ich eben Projekte mache und das macht mir total Spaß und wieder das Nächste und das Nächste. Und letztendlich dann oft dieses eben, das ist wie in dem rumänischen Tier, das Tagesgeschäft dann oft liegen bleibt. Also im umgekehrten Fall halt jetzt, dass ich mich dann eher den Projekten widme oder einfach zu viel Zeit nicht im Büro verbringe und so. Und das macht mich dann wahnsinnig, weil ich das Gefühl habe, ich hechte immer allem hinterher. Und da möchte ich jetzt eher so ein bisschen sozusagen, ja, bei weil, also jetzt nicht zu viel Neues aufmachen, sondern einfach das mal auch in Ruhe abarbeiten und halbwegs normale Tage haben. Das ist mir wichtig. Und ansonsten, ja, also ich glaube, es ist mir ein bisschen zu, es ist gar nicht zu privat, aber ich möchte es, glaube ich, erst, oder ihr werdet es ja eh mitkriegen, wenn es realisiert ist. Da gibt es so ein paar Dinge, die ich vorhabe. Und vielleicht kann ich eine Sache verraten. Also ich verrate es jetzt nur deswegen, weil ich auch wieder das Vorgehen so cool finde. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich war als Kind der weltgrößte Kommissar Rex-Fan. Kennst du die Sendung noch?
Ja, natürlich.
Okay. Das war so. Und es gibt jetzt ein Remake von Kommissar Rex.
I know.
Und ich habe deswegen von einem Fan vor einiger Zeit ein Kommissar Rex-Buch geschenkt bekommen, so ein altes von früher, das ich früher natürlich auch hatte, aber ich habe es natürlich nicht mehr gehabt und habe mich total gefreut. Und dann habe ich das gepostet und habe geschrieben, hey Leute, fürs kommende Jahr habe ich nur ein Ziel und das ist, irgendeine Nebenrolle bei Kommissar Rex zu bekommen. Also wenn ihr irgendwie Kontakt habt zu der Produktionsfirma, dann let me know. Und ich schwöre dir, Jan, 2 Stunden später hat sich der Produzent gemeldet und gesagt, nein, hey, ich habe deinen Wunsch gehört, lass uns reden.
Jetzt wirklich? Das ist ja super crazy.
Es war so. Also ich sag's jetzt dir, ich habe es ihm noch nicht gesagt, aber die beginnen erst zu drehen, aber ich möchte gerne eine Leiche sein. Ich glaube, da kann ich am wenigsten falsch machen, vielleicht, außer mich zu bewegen. Also ich habe jetzt null den Anspruch natürlich, dass das irgendwas mit meiner Person zu tun hat. Also es ist mir völlig egal, es ist einfach so ein persönliches Goal. Aber was ich halt schön dran finde, ist, dass man manche Wünsche auch in die Welt hinauswerfen muss und soll. Weil ich hätte sonst wieder, ne, in meinem Kämmerchen gesessen und gesagt, das wäre doch schön und wie mache ich das? Und da einfach zu sagen, hey, ich schmeiße es ins Universum, auch wenn das jetzt so zu esoterisch klingt für meinen Geschmack, aber ich schmeiße es raus und schau, was passiert. Irgendjemand hat letztens gesagt, das Universum ist das Christkind für Erwachsene. Und so war es aber auch. Das war richtig cool. Und dementsprechend, also ich weiß ja auch noch nicht, deswegen ist es eben so ein bisschen struggle ich damit, weil ich glaube es immer erst, wenn es passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, ich bleib da natürlich dran und wir haben bald einen Termin, wo wir das besprechen, was da halt möglich ist. Und ich würde mich total drüber freuen, natürlich.
Ja, crazy. Wenn du eine Partnerleiche brauchst, sag Bescheid, ey.
Ich schau mal, was so am Drehplan steht an Morden.
Das ist ja super wild. Ey, wünsche ich dir unendlich viel Spaß. Und danke. Das mit dem Universum kenne ich. Ich habe irgendwann mal rausgehauen, dass ich super gerne mit Malte Zierden aufnehmen würde.
Ja.
Und diesen Wunsch durfte ich dann am Ende des Jahres, hat er sich erfüllt und das war großartig.
Sehr cool, sehr cool. Ja, ja, das ist eben auch was ich, wo ja viele auch so Social Media und so weiter verfluchen immer wieder, ne? Und wo ich denke, hey, es gibt auch so viele tolle Dinge, die dadurch möglich sind. Also wenn ich allein durch an den Tierschutz denke, was da eben alles möglich ist und was man da alles dadurch scheren und in die Welt raustragen kann, hat das nicht nur Schlechtes, definitiv.
Cool. Rocken wir das hier ab, oder?
Ja, sehr gerne.
Danke total, Conny, dass du wieder da warst. Ich glaube, das ist die krasseste Ankündigung, die wir jemals hier hatten. Dass jemand in so einem Film mitspielt. Ich glaub schon.
Okay. Also ich habe es tatsächlich, ich glaube, noch nicht mal in der Hundestunde erzählt. Also wir könnten ja diese Folge anteasern mit, hey, am Ende, oder ich verrate ein Geheimnis, das habe ich noch nie erzählt. So, ne? So machen wir so einen schönen Clickbait draus.
Perfekt, perfekt. Und dann haben wir direkt den zweiten, weil ich ja auch noch am Anfang groß erzählt habe, was du mir da erzählt hast, was für mich so weltbewegend war.
Oh ja.
Ah, da ist der Spannungsbogen, der ist auf jeden Fall da.
Das stimmt.
Conny, am Ende darfst du natürlich auch heute wieder eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Ist eine richtig schöne Tradition, die hier immer noch besteht. Wo geht die hin?
Ja, definitiv natürlich an ein Pfotenherztierheim. Da werden wir uns dann irgendwie ausklamüsern, wo das logistisch am besten Sinn macht. Aber das ist mir natürlich wichtig, dass das der Verein, wo ich Schirmherrin bin, dann natürlich da auch bekommen kann.
Cool. Dann nochmal vielen, vielen Dank. Wenn dein Terminkalender es in 12 Monaten zulässt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir das Gespräch dann quasi fortsetzen.
Sehr gerne. Danke vielmals für die Möglichkeit, über all das zu sprechen.
Hey, von Herzen gern. Dir noch einen wundervollen Tag und vielen Dank an alle, die zugehört haben.